So, zum Thema dafür jetzt nur ein kurzer Vers, den finden wir in Sprüche Kapitel 16, Vers 4. Sprüche Kapitel 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Jetzt dürft ihr gespannt sein.
Meine lieben Glaubensgeschwister, liebe Freunde, wir sind mit großer Freude zu euch gekommen, weil ihr eigentlich ein Teil von uns seid. Seit 1959 kennen wir uns. Annemarie etwas später, 1961, aber da kannten wir uns noch nicht als Partner. Aber sie war 61 auch mit hier, anlässlich von Bibelwochen von Adolf Heller. Ja, also ihr seid ein Teil von uns und wir sind ein Teil von euch. Wir freuen uns, dass wir nach einem Jahr uns wieder in die Augen schauen können. Das ist eine Wohltat. Wenn man so eng miteinander zusammengebunden ist durch den Geist und das Evangelium jahrzehntelang, dann trägt man mit allem mit, was auch persönlich abläuft. Und hier in den Jahrzehnten ist auch so manches gelaufen. Von den vielen mir noch bekannten Geschwistern ist noch einer übrig geblieben. Das ist der Rudi Jähnchen. Und ja, ich kann mich nur an eines noch erinnern, an seiner hellen, klaren Tenorstimme beim Männerchor. Ist mir noch eine Erinnerung. Die anderen sind alle schon nicht mal hier, Walter Seligno, Helmut Grossmann, die man noch in Erinnerung hatte. Deshalb fahren wir schon mit bewegten Herzen nach Berlin. Das Thema ist heute sehr aufregend, sage ich euch. Jahweh hat alles zu seiner Absicht gemacht. Man kann diesen Text auch noch etwas erläuternd lesen, erweitern. Jahweh hat das All nach seinem Willen, seinem Vorsatz und dem Plan und alles zu seiner Absicht gemacht. Das eine würde in die Vergangenheit reichen, dass nichts ohne einen Bauplan, ein klares Konzept, eine zielbestimmte Konstruktion entworfen und geschaffen wurde. Und das andere ist auch wahr, dass alles aus Gott Entstandene nach seinem Willenvorsatz auch eine umfassende und herrliche Vollendung erfährt. Gibt es da jemand, der da etwas einzuwenden hat? Immer wieder einmal fragen, was wir denken und was wir dann auch aussprechen. Können wir zu dem, was wir ganz bewusst auch dem anderen mitteilen, auch stehen? Dieses Textwort hat mich immer wieder sehr, sehr beschäftigt. Vor allem in Tagen, wo es ganz, ganz dunkel wird, wo nichts mehr eigentlich an Herrlichkeitsstand zu finden ist und wo man die Hoffnung ergreifen muss, wenn man nicht scheitern will. Was ist das für eine Aussage? Jahwe hat alles zu seiner Absicht gemacht. Es gibt nur einen, der alles veranlasst, alles überwacht, auch alles steuert und demzufolge auch alles verantwortet. Nicht Zufälle oder Umstände, noch Verhältnisse bestimmen den Ablauf deines und meines Lebens, den Gang der Weltgeschichte, sondern Yahweh, den einzig einen, den unveränderlichen in Raum und Zeit, den ewig Seienden, der in sich selbst Existierenden, der überall und in allem dabei Seiende. Dieser eine zeugt aus sich selbst heraus den Sohn seiner Liebe als wesenhaften Ausdruck des göttlichen Seins. Für den Heiligen Geist steht dieser Name nicht. Dieser gewaltige Gottesname steht für den Allerhöchsten und auch für seinen Sohn, und dieser bleibt auch Sohn. Bis, das ist ja ein Wort, was wir in den zwei anderen Versammlungen mehrfach beleuchten wollen, bis das verklärte All dem Vater wieder unterstellt ist. Wir sollten schon beim Bibellesen des Alten Testamentes den Namen Herr groß geschrieben mit Yahweh austauschen. Ich verwende ja in der Mehrzahl den Elberfelder Bibeltext von 1905. Später wurde aus dem Yahweh dann Jehova, und mit der revidierten Übersetzung dann fälschlicherweise der Herr gemacht. Das wäre eine Stunde einmal für sich. Mein Name kann nicht ausgewechselt werden. Und Herr ist kein Name, sondern ein Titel, wie auch Gott ein Titel ist. Yahweh hat dem All oder das, was im All existiert und seinen Lauf hat, eine Bestimmung, ein Ziel gegeben, weil nichts aus sich selbst heraus geworden ist, sondern alles nach seiner Absicht und seinem Entschluss ein Dasein und eine Berechtigung bekommen hat. Was haben mich diese Gedanken in den Wochen meiner körperlichen Ohnmacht, wo nichts mehr geht, wo man auch keine Kraft mehr zum Beten hat, begleitet, gestärkt und getragen? Du allein, mehr geht's nicht, dem aber allein, dem. Wir sind ja mit dem Zeugnis seines Wortes vertraut und kennen die Gedanken und Aussprüche unseres Gottes und Vaters. Es kann unter keinen Umständen angehen, dass irgendetwas, auch das kleinste Geschehen im Weltall, existiert, abläuft und sich darstellt ohne die Absicht und ohne den Willensentschluss Gottes. Liebe Geschwister, das sind Sätze und kein Satz, den ich euch bringe, der ist irgendwo abgeschrieben von gescheiten Büchern, sondern der stammt aus der Tiefe meiner inneren Kämpfe, meines Herzens heraus, wo wirklich alles fast zusammenbricht, wo die Stützen unseres Lebens sich aufzulösen scheinen. Wenn wir zum Beispiel Römer 11, 36 lesen, das All ist aus Gott. Durch ihn, dem Sohn, hat es bestehen und zu ihm hin oder in ihm hinein erschaffen. Mit dieser Aussage bekommt dann alles, wirklich alles, von ihm aus einen Sinn, eine Bedeutung und ein Ziel. Ich freue mich, dass so viele junge Leute da sind, das wird man in dem Alter noch nicht so erfassen. Aber wenn es an die Grenze kommt, wo es gar nicht viel mehr gibt, hinüberzugehen und auch unser Leben im Zerbruch ausreift, dann diesen Satz festzuhalten, es hat alles seinen Sinn, es hat alles seine Bedeutung. Liebe Geschwister, da wird's ganz, ganz eng. Ist das wirklich wahr? Das Ja wie alles in meinem Leben, im Ablauf, das Kleinste, nach seiner Absicht programmiert hat? Wir werden oft tief in Frage gestellt, auch mit dem, was wir glauben. Und auch oft erschüttert, bis in die Grundfesten hinein. Ich wünsche euch, jungen Leute, dass ihr von dieser Substanz des ausgesprochenen oder geschriebenen Wortes lebt, jeden Tag, euch füllen lasst, prägen lasst, hinein in die Wesensart unseres Gottes. Kann dieser unumstößliche Grundsatz, diese unerschütterliche Wahrheit uns auch in den Anfechtungen, den oft unerklärlichen Fragen unseres Lebens und den sinnlosen Abläufen der geplagten Schöpfung den Frieden Gottes geben? Liebe Geschwister, wir werden manchmal ganz tief an die Grenze. Ich sag's, für mich war das irdische Leben und das, was drüben die Wirklichkeit anfängt, da war, ich habe gedacht, da ist eine Tür, da ist keine Tür, da ist nur ein ganz dünner Vorhang. Ganz dünner Vorhang. Selbstverständlich habe ich geschrien. Angina Pectoris-Anfälle, die mir fast das Leben gekostet haben. Und erst als ich fertig war, was mit meinem Leben geschehen soll, dann habe ich den roten Knopf gedrückt. Dann kamen natürlich die Schwestern und die Ärzte und kämpften um mein Leben. Aber das war schon längst geklärt. Ich konnte ganz ruhig bleiben, auch wenn die gedopt haben, weil die Apparate ein Bild der Verzweiflung brachten, konnte ich ganz ruhig bleiben. Meine Lebensgeschichte, wusste ich, hat ein anderer in seiner Hand. Wie helfen wir uns und anderen in all den Widersprüchen zurecht, den Verletzungen, den grauenhaften Ereignissen der Geschichte? Liebe Geschwister, was noch abläuft, das können wir mit keinem Satz erklären. Ein milliardenfaches Sterben. Erdbeben, Stürme und chaotische Entwicklung. Wenn wir um diesen einen, diesen Allmächtigen, den allliebenden Gott und Vater nicht wissen. Die Zeugnisse seines Wortes, die sind ja eindeutig, die sind ja auch sehr klar und unmissverständlich. Aber eine Konsequenz und eine logische Schlussfolgerung daraus erfolgt kaum. Wir wollen den Vers aus Offenbarung 4,11 einmal konzentriert lesen. Du bist würdig, o unser Herr und Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge. Ich finde das gar nicht verkehrt. Dinge steht nicht im Text, aber Luther hat das so gesehen. Die Dinge, das ist also auch das Kleine. Das, was man kann, wo keiner hinschaut und Notiz nimmt. Das Kleine, alle Dinge. Oder das All. Und alles, was drinnen im Sichtbaren, Unsichtbaren abläuft, erschaffen wurde und deines Willens wegen waren. Deines Willens wegen. Und wenn wir heute Abend hier Platz nehmen, dann ist das ein Grund, dass um seines Willens wir in die irdische Existenz hineingestellt wurden und heute Abend hier sitzen? Oder denkst du, du bist aus einer gewissen Laune hier? Nein, seines Willens wegen. Waren sie und sind alle Dinge erschaffen worden. Müssen wir das auslegen? Nein, nein, nein. Das ist gar nicht nötig. Wer das nicht glauben und annehmen kann und will, der soll es doch wenigstens ohne Kommentar und seiner geistlosen Bewertung stehen lassen. Wie kommen wir nur auf den Gedanken, dass die Finsternismächte unserem Gott die gesamte Rettungsgeschichte und sein Programm verderben können? Oder ist das etwa kein Sieg? Ist das kein Sieg der Finsternis über das Licht? Kein Triumph des Bösen über das Gute, über Gott? Wenn ein Behälter als Feuersee beschrieben, der mit 90% der Geschöpfe Gottes gefüllt ist, für immer auf der Gegenseite als Verlorener existent bleiben wird? Fragt da mal jemand, ist das nicht ein Widerspruch? War etwa unserem Gott dieser Zustand, diese unheilvolle Entwicklung, diese abgrundtiefe, nicht zu fassende Entwicklung und den Zustand, dass nämlich die überaus große Mehrzahl der Geschöpfe als Rebellen und Feinde auf der Gegenseite stehen wird, schon vor dem Bau der Schöpfung bekannt? Was denkt ihr? War das ihm alles bekannt? Welchen Weg alles nimmt? Wusste er nicht, wohin die Schöpfung taumelt? Oder wurde die Stätte des Feuersees erst im Nachhinein projektiert, als die Sündenlawine alles unter sich begrub? Ich frage einfach mal. Ihr braucht nicht antworten, aber ich frage nochmal. Und ich bin einer, der eben jahrzehntelang schon quer gedacht hat. Also auch Dinge in meinem Leben kritisch hinterfragen. Es muss nicht alles stimmen, was wir jahrzehntelang geglaubt haben. Ich möchte diesen Gedanken noch einmal zusammenfassen. Wenn es dem Teufel mitsamt seinen Finsternismächten gelingen würde, seinen Anhang für alle Ewigkeit bei sich zu halten, kein Triumph sei, kein Sieg über den Allerhöchsten, dann brauchen wir auch nie mehr von dem Sieg des Gottessohnes am Kreuz zu reden. Haben wir uns verstanden? Dann war das alles nur ein schäbiger Versuch eines Hochstaplers, der etwas bauen wollte, aber nicht das Vermögen dazu hatte, hinauszuführen, was seiner Absicht entsprach. Mal darüber nachdenken. Es gibt keinen Glauben ohne zu denken. Für unseren großen Schöpfer Gott und Vater im Himmel können solche Unterstellungen nicht zutreffen. Eigentlich müsste sich ja Gott dann vor seiner gesamten Schöpfung schämen, wenn die Frucht und das Ergebnis der Erlösung am Kreuz durch seinen Sohn nur einen sehr kleinen Bruchteil betreffen würde, obwohl ja das Konzept der Rettung und Erlösung für das ganze All festgeschrieben war, bevor es eine Existenz bekam. Ist das so? Lasst euch ruhig fragen. Ist das so? Sind uns die Gedanken Gottes, seine Beweggründe, ins Herz geschrieben oder wollen wir nur wie Säuglinge und Kleinkinder die Bedürfnisse unserer Seele gestillt bekommen? Was wollen wir eigentlich? Ist es möglich, dass ins Gottesleben hinein gezeugte Kinder Gottes Gedanken Gottes denken können und lernen? Seine Absicht? Gott hat das All entsprechend nach seinem Willen, nach seiner Absicht ins Dasein gerufen, im Wissen, dass sie von ihm wegläuft. Aber nicht einem einzigen Atom ist gestattet worden, unabhängig von ihm zu existieren und selbstständig ein Dasein zu führen. Einen Feuersee mit einer ewigen Existenz zu konstatuieren, indem er nichts mehr hineinsprechen kann und will. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Ohnmachtserklärung eines gescheiterten Gottes. Vorn und hinten, wer steht da? Er. Oben und unten, wer steht da? Er. Er. Es kann kein Gedanke, kein einziges Staubkorn, noch die kleinste Daseinsform, keinerlei Leben außerhalb dieser Allgegenwart Gottes bestehen, existieren und gedacht werden. Geht nicht an. Das sind zwar alles große Sätze, aber liebe Geschwister, in diesem sind wir als erbärmliche Gestalten aus Staub und Elend mit eingeschlossen. Wir werden nur unser Leben begreifen lernen, wenn wir nicht scheitern wollen. Wenn wir lernen, die Gedanken und Absichten Gottes kennenzulernen. Die gesamte Schöpfungsgeschichte mit all seinen Erschütterungen und gefährlichen Gerichtstiefen ist umgeben und eingehüllt von dem Plan, dem Vorsatz, der Absicht und der Kraft ewiger Gottesliebe. Liebe Geschwister, das ist doch nicht nur ein theoretisches Zusammensetzen von gescheiten Gedanken, sondern hinter dieser ewigen Gottesliebe sind wir Erstlinge. Wir sind der Anbruch von seinen Gedanken und Absichten. Nicht auszuhalten. Nicht auszuhalten. Nicht eine einzige Zelle, einschließlich der Bösartigen, kann ohne sein Ja existieren, auch in uns. Wissen wir, wie tiefgründig Absichten Gottes? Vater, hast du diese Absicht mit mir? In diesem Elend? In der Gebetsgemeinschaft werden ja alle die Geschwister genannt, die nicht nur heute und morgen, sondern schon Jahre, schon Jahrzehnte lang in der flachen Ebene liegen und manchmal ganz, ganz, ja, erbärmlich von dieser Erde gehen, dass man manchmal wegschauen möchte nach seiner Absicht, nach seinem Vorsatz. Kann das sein, dass Gott solche Wege beschreitet? Gefäße seiner Gnade und seines Vermögens, die er so nach außen übel zurichtet? Liebe Geschwister, wenn uns dieses geschriebene Wort, und das ist eine Hilfe, Sprüche 16,4, wenn kein Lichtstrahl wieder zu uns dringen will, Vater, nach deiner Absicht, nach deiner Absicht, nach deinem Vorsatz, bin ich jetzt da und dort und erlebe dieses und das. Keiner kann mir das erklären, aber ich lerne in den Tiefen meines Lebens die Pulsschläge seiner Liebe kennen. Stimmt so. Es ist so. Wie durchdringend und überwältigend und klar sind die Zeugnisse der Schrift verschlungen. Verschlungen, verschlungen. Und Moses Stab wurde zur Schlange. Und durch ihn wurden alle Zauberstäbe der Priester Pharaos verschlungen. Verschlungen ist der Tod. Nicht vernichtet, bitte. Bitte lösch diesen falschen Satz oder dieses falsche Wort aus. Hier wird nichts vernichtet, sondern verschlungen. Wohin denn? Wohin denn? In die Vernichtungslager des Feuersees? Der Tod? Nein, 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 nein. Hinein, hinein. In Sieg, liebe Geschwister, ist das Dichtung. Oder ist das Gottesverheißung? Mein Leben endet doch nicht in dieser Ohnmacht der körperlichen Zersetzung. Fürwahr, es geht in Jesaja 25, 6 bis 8, wahrlich nicht nur um ein paar fromme und glückselige Pietisten. Jesaja 25, 5 bis 6, sondern um alle Nationen der Erde. Bitte einmal unterstreichen, was das Wort der Verheißung uns sagen will. Um alle Nationen der Erde, um die Tränen von einem jeden Angesicht zu wischen. Da geht es nicht um unsere Tränen, sondern über die Tränen, die von den Völkern geweint worden sind. Es ist ja nicht, das stört mich hier, das Gewackel hier. Es ist ja nicht auszuhalten, was da im Mittelmeer absäuft. Es ist nicht auszuhalten. Wir hören das alles, weil den nächsten Tag die nächste Horrormeldung kommt. Jeder Schrei im Wasser ist ein Schrei nach oben, zu dem Schöpfer. Weil sie ihre Frage beantwortet haben wollen. Paulus stellt auf diese Aussage hin die Frage, wo ist, o Tod, dein Stachel, dein Schrecken, wo ist, o Hölle, nun dein Sieg? Liebe Geschwister, ich weiß nicht, was hier gepredigt worden ist, aber wir in Dorf Chemnitz hatten bei den Methodisten eine ganz schreckliche Osterbotschaft. Sage ich euch, wir sollten hohn lachen über den Tod, das Osterlachen. Und da wurden Witze erzählt, 3 Witze. Geht nun schon über Jahre hinweg, Ostergottesdienst. Lachen über den Tod. Und vor uns saß ein Ehepaar, das hat vor vorigen Jahr den Sohn verloren. Die haben geschluchzt, geweint. Die sollten lachen über den Tod. Warum wird darüber nicht nachgedacht und gepredigt? Verschlungen ist der Tod in Sieg hinein. Auf diesem Berg in Israel, auf dem Berg Zions, da werden alle Nationen versammelt. Und da wird er ihnen erklären und auch beantworten, weshalb das Leid über diese Völkerwelt hereinbrach und hereinbrechen wird. Wir sind ja noch nicht einmal am Anfang. Wir können das nicht mit unserer menschlichen Seele ermessen, was Johannes in Offenbarung gesehen hat und niederschreibt. Wir sind im Hauskreis schon über ein Jahr. Manchmal nimmt es uns den Verstand. Johannes Offenbarung. Das 7. Siegel. Ja, warum wird dann nicht nachgedacht, gepredigt, dass es am Ende der Äonen niemand, kein einziges Geschöpf mehr geben wird, das sich dort aufhält? Wie lesen wir in 2. Samuel 14? Aber Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern seine Absicht. Seine Absicht. Und sein Plan ist darauf gerichtet, dass der Verstoßene nicht immer und ewig von ihm wegverstoßen bleibe. Das ist Gottes tiefste Absicht. Ob sich mal Kinder und Söhne darum kümmern könnten, was die Absicht unseres Vaters im Himmel ist? Oder sehen Sie sich nur immer nur selbst? Dass Ihr Leben gelingt. Und das größtmöglichste an Wohlstand aus dem irdischen Leben herauszuholen ist. Entleert sind die Kammern des Todes. Weil in Wahrheit niemand mehr in diesem verzweifelten, hoffnungslosen Zustand bleiben will. Und aus tiefstem und letzten Herzensgrund das Bekenntnis gesprochen wird, nur du allein. Nur du. Allein du, Herr Jesus Christus, sollst ganz allein Herr und Kyrios sein. hat nicht Paulus in Römer 10, 9 geschrieben, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn Kyros bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten erweckt, du erretten werden wirst und jedes Geschöpf werde ich in den Himmel hineinprügeln. Offenbarung 5. Jedes Geschöpf, nein, das steht gar nicht da. Jedes Geschöpf, das in den Himmel, auf Erden, unter der Erde und auf dem Meer und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Dem aber, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung, die Ehre und die Herrlichkeit und die Autorität in die Äonen der Äonen. Von wegen, wenn der Herr seine Leute bei sich hat, dann ist Schluss. Von wegen. Wo wollen wir denn dieses Bekenntnis denn einordnen? Von allen Geschöpfen. Sag mir doch das mal. In die Äonen der Äonen, noch gewaltige Zeitläufe, hat Gott geplant. Und das geht nicht über Automation. Heute rein und morgen raus. Wie lange dauert es denn bei uns, bis wir eigentlich die Absicht Gottes kennen und dann auch zu leben verstehen, bereit sind? Kann das sein, dass unser Gott auf ein solch von innen, aus dem Herzen heraus erfolgtes Bekenntnis und das von allen Geschöpfen erbracht, keine andere Reaktion zeigt, als diese Schar nach diesem Bekenntnis danach wieder für ewig in die Feuerhölle zurückschicken wird? Kann das sein? Dankeschön. Zwei sagen nein, die anderen ist es egal. Liebe Geschwister, wir müssen aufspringen. Ob solch großen Widersprüche. Ich frage mich schon viele Jahre, warum wird diese Botschaft vor dem Rettungsprogramm Gottes für das All so zaghaft, so mangelhaft, so verschwommen der Gemeinde mitgeteilt oder vermittelt? Etwa aus Angst, gedemütigt und verkannt oder geschmäht zu werden? Jahweh hat alles. Das All nach und zu seiner Absicht gemacht. Auch die äonenlangen Gerichtsstätte des Feuersees. Wie heißt das in unserem Text? Jahweh hat das All zu seiner Absicht gemacht und auch den Gesetzlosen für den Tag des Unglücks, des Gerichts. Es gibt keine Allvollendung ohne Druck, ohne Beugung und Gericht. Gibt's nicht. Das heißt, was heißt das? Dass die gesamte Eigenwilligkeit des Geschöpfes, auch ohne ihn leben zu wollen, wofür das hin? Haben wir doch alle durch. Ins Gericht, selbstverständlich. Und dass das Verderben und das Unglück nur die Folge seiner Gesinnung offenbart. Und unser Gott weiß nicht nur, wie der Kosmos gerettet werden kann, sondern wie alles aus der Verlorenheit, der Dunkelheit, der Finsternis ins Licht und ins Leben zurückgeführt wird. Das wirft natürlich ein Licht auch auf die Unheilsgeschichte. Unheilsgeschichte. Wir reden an sich nur von Heilsgeschichte. Aber die Zeit und die Geschichte, von Anfang an wird ja geschrieben vom Unheil. Unheilsgeschichte. Wer veranlasst, wer schreibt und wer verantwortet die Unheilsgeschichte? Und wir sind ja ein Teil auch von dieser Unheilsgeschichte. Es ist ein Trauerspiel unter den Gläubigen, dass sie es ausnahmlos nur mit sich selbst, dem eigenen Seelenheil und ihrem seligen Zustand im Himmel zu tun haben wollen. Gedanken Gottes? Gibt es, das muss ich noch einflechten, liebe Geschwister, das ist nicht etwas für Opas ab 60 und 70. Mich hat dieses gewaltige Evangelium mit 18 Jahren erreicht. Als dieser Glanz und die Vollendung des Sieges der Liebe über den Tod mich nicht nur fasziniert hat, sondern völlig umgedreht. völlig umgedreht. Kann das sein, dass ein Evangelium eine Botschaft zum Feuer wird? Was brennt? Es den anderen auch vermitteln zu lassen? Dass es neben ihnen noch tausendfältige Schöpfungen, Wesen und Welten gibt. Ich meine jetzt, wenn die Gemeinde bei ihm ist. Dann sind wir doch nicht das Allmaß. Wir sind nur Erstlinge. Und dass es eben noch neben der Gemeinde und uns noch tausendfältige Schöpfung gibt, Wesen, Welten, die auch von Gott erschaffen wurden und der Erlösung warten, wie es ja Römer 8, 19, die ganze Schöpfung wartet. Ach, nicht nur wir Frommen, die ganze Schöpfung, oben und unten, Tiere, Pflanzen, alles, was lebt, wird ja in unserer Schrift aufgezeigt. Interessiert keinen. Im Gegenteil, man wird bitterböse, wenn man in Geduld und Liebe ihnen versucht, einen Blick in die allumfassenden Liebesgedanken Gottes aufzuzeigen oder tun zu lassen. Geh doch weg! Im großen Teil sind die Verkündiger an diesem Missstand schuld. Einmal glauben sie selber nicht, was sie predigen. Das haben wir erfahren am Ostersonntag und viele andere nicht. Seid dankbar für den Freiraum, den ihr habt. Ja, einmal glauben sie selber nicht, was sie predigen, und zum anderen schweigen und verstummen die Brüder, denen es ins Herz hinein geoffenbart und geschenkt worden ist. Wir sind ja so sehr negativ, von der Tradition geprägt und besetzt und werden von ihr gesteuert. Das ist gleich dem Zwei-Reiche-Verständnis von Martin Luther, zwei große Mächte gibt, die in dieser Welt um Einfluss und Herrschaft kämpfen und versuchen natürlich, so viel wie nur möglich Geschöpfe auf ihre Seite zu bringen. Zwei reiche Lehre. Der eine rüber und der andere nüber. Ja, und so predigt man, Gott hat in Christo durch das Kreuz einen großen Rettungsbogen für die verlorene Welt gespannt. Er lässt also ein großes Angebot der Erlösung weltweit verkündigen, so hört man es ja überall. Jeder, der es annehmen will, wird gerettet und der andere bleibt in Ewigkeit dort, wo er wegen seiner Fehlentscheidung hingehört, in alle Ewigkeit verdammt. Gibt's was einzuwenden?
Ja.
Dankeschön. Selbstverständlich gibt's was einzuwenden. Eine ganze Menge. Alles hat Yahweh nach seiner Absicht gemacht. Etwa auch die Unheilsgeschichte. Liebe Geschwister, wir stehen im Widerspruch dann, wenn bei uns Dinge ablaufen, die wir nicht mehr erklären können. Und auch nicht mehr beantworten. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, seinem Handwerk gemäß. Ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu zerstören, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Yahweh, bin es, der dieses alles sieht und zulässt. Na, denken wir, der alles wirkt. Oder Amos 3,6, oder geschieht ein Unglück in der Stadt und Yahweh hätte es nicht bewirkt und getan, das muss man aushalten können als Gläubiger. Ein Unglück. Wie war das mit dem Flugzeug? Da werden wir ganz still und ruhig. Ganz still und ruhig. Wenn er nicht diese Dinge auch verantwortet, da wird es schwer, an einem Gott zu glauben und das persönliche Leben an ihn zu verlieren. Da wird es ganz schwer. Er lässt einen Sturm, großen Sturm kommen und er vermag auch den Sturm in Stille zu wandeln. Kommt, schaut die Großtaten Jahwes, der solche Verheerungen, solch Entsetzen und Zerstören angerichtet hat auf der Erde. Großtaten? Man mag das kaum in den Mund zu nehmen. Und mein Zorn soll sich vollenden und mein Grimm werde ich an ihnen stillen und meine Rache nehmen. Und wenn ich meinen Grimm an ihnen vollenden, so werden sie wissen, das Ergebnis ist das. Ich, Jahwe, in meinem Eifer geredet habe. Offenbarung 17,17, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen. Wie wird das? Ich hoffe, wir sind nicht mehr da, aber wenn das Tier zur Herrschaft, zur Weltherrschaft schreitet, sollen wir auch für das Tier beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können? Tief Luft holen. Wir müssen einmal lernen, auch in Gegensätzen, wie die Schrift geschrieben steht, denken zu lernen. Denn Gott hat ihnen gegeben, seine Absicht auszuführen und ihr Reich dem Tier zu geben. Alle Menschheit wird eins und ist überzeugt, dass diese Figur allein Autorität hat. Und man wird huldigend zu diesem hinkriechen. Was muss das für ein fantastischer Übermensch sein? Heute ist ja alles dagegen. Die können doch streiten, wie sie wollen. Die sind doch alle verlogen, sind die. Und was in diesen ganzen Besprechungen rauskommt, dann aber gibt's Einheit. Und woher kommt die Einheit? Das steht hier. Seine Absicht war es, sie in einer großen globalen Einheit zusammenzufügen, zu führen. Ich hoffe, wir sind nicht mehr da, sonst wird es auch für uns ganz eng werden. Wie dürfen wir diese Zeugnisse in unser Herz hinein verwurzeln lassen, dass auch uns keine Lebenssituation erreichen kann, wo wir alleingelassen sind? Natürlich, nicht aufgepasst, stürzen, brechenden Arm oder was da alles gibt. Meine Frau wollte Pilze suchen, springt über den Graben und bricht sich das Bein. So. Und das noch auf einer Bibelfreizeit. Ach, da müsste doch der Herr besonders segnen. Merken wir, dass bei uns ja auch große Einengung ist, Begrenzung. Dass auch uns keine Lebenssituation erreichen kann, wo wir allein gelassen sind. Wo eine tiefe Gewissheit und Freude uns erfüllt, dass unser Vater im Himmel alles vermag und kein Vorhaben ihm verwehrt werden kann. Kann ich das in meinem Bewusstsein hineinnehmen? Das ist. Und dann auch in meinem Herzen übereinstimmen, dass das so ist. Ich rede nicht als Jüngling zu euch. Ich stehe über 60 Jahre auf dieser Kampfesbahn. Was da gelitten und gestorben worden ist, nicht nur bei mir, sondern auch um mich herum, ohne ein Verständnis darüber zu erlangen, was die Absicht Gottes, der Beweggrund, die Planung einer Schöpfung, deren Erhalt und die lichtvolle Verklärung alles erschaffen ist, kann man die Unheilsgeschichte nicht beantworten. Geht nicht. Ohne die Heilsgeschichte und das, was auch heute unter der Absicht und dem Plan und Vorsatz Gottes geschieht, da müsste ich schon mal fragen, das ist nicht eine Welt zu erneuern, sondern eine Ekklesia für den Christus herauszustellen. Das ist Absicht und Plan Gottes. Das ist eine Gott wohlgefällige Verkündigung Ohne dieses kann das nicht sein. Gepredigt wird noch sehr zahlreich, aber meistens in Selbstgefälligkeit und ohne Gotteserkenntnis. Er hat alles zu seiner Absicht und nach seinem Willensentschluss gemacht. Ich frage auch den bösen Äon. Unter den vielen Äonen, die durch den Sohn erschaffen wurden, kennen wir einen, der als böse beschrieben wird. Weshalb böse? Weshalb böse? Weil Satan als Gott über diesen Äon gesetzt wurde. Noch einmal, als Gott. 2. Korinther 4,4. Deshalb ist er böse. Dieser bestimmte Zeitablauf umfasst mit Sicherheit mehr als 6000 Jahre. Wir könnten ja schlussfolgern, dass das neben diesem bösen Äon noch andere Äonen gegeben hat und auch noch geben wird, die nicht böse sind. Dieser eine. Manchmal hat man den Eindruck, weil ja Kinder, wir sind Kinder unserer Zeit, und sind von den falschen Traditionen geprägt und diese legen sich wie Schablonen und Fesseln auf uns, die Meinung vorherrscht, dass unserem Gott selten etwas gelingt. Was betet die Gemeinde jeden Mittwoch um die Kranken? Und wir selber manchmal in voller Ohnmacht. Als würden wir das Fenster aufmachen, rausrufen. Wie lange es die Urschöpfung und die dazugehörenden Äonen gegeben haben mag, wissen wir nicht. Jedenfalls gab es einen gigantischen Zusammenbruch dieses licht- und glanzvollen ersten Kosmos. Ich denke, der Rainer Wirz, der hat hier bei euch darüber gesprochen, 1. Mose. Das war ein Chaos, es war, steht da, Duhu Wabu, inhaltlos. Inhaltlos und voller Verwüstung. So wird es ja auch an anderen Stellen bezeugt, 1. Mose 1, 2. Und dann brütete oder schwebte oder vibrierte der Geist Gottes, diese geheimnisvolle Energie über den gerichtsvollen Verwüstung der Urzeit. Und was war das Ergebnis dieser Tätigkeit? Was war das Ergebnis? Ja, das Ergebnis war unser heutiger Kosmos. Ein Werk der Wiederherstellung, der Restaurierung mit einem sehr guten Ergebnis. Obwohl das Territorium Erde weiter, ein wichtiger Satz, vielleicht könnt ihr den speichern, weiter unter der Autorität Satans und seiner Fürstlichkeiten stand. Er hat sich vorher schon gehabt. Und auch mit seinem gerichtsvollen Fall ist ihm diese Herrschaft und Autorität nicht weggenommen worden. Nahm der Allerhöchste für sich ein kleines Stück Land, den Garten Eden, und später Israel als Reservoir in Beschlag. Und dort gab er den Adam und dem Eva seinen Platz. Vielleicht waren es 1000 Jahre, einen ganzen Gottestag. Und später, oder bis dann später, die Ausweisung aus dem Garten kam. Und nicht lange danach, ihr wisst es nicht, gab es schon den ersten Brudermord. Und so pflanzte sich ungehorsam die Sünde und das Verderben lawinenartig von Generation zu Generation aus. Eine million- und milliardenfache Vervielfältigung dieser bösen, teuflischen Saat. Wird es ein Ende haben? Oder wird dieser satanische Same auch noch von Ewigkeit zu Ewigkeit im Feuersee sanktioniert und weiter bestehen und Gott fluchen und ihm die Ehre rauben können? Was denkt ihr, wenn wir an solche Gedankengebilde glauben. Alles ist eine Absicht. Wir werden viel aushalten, müssen. Heute Abend sowieso, aber auch wenn wir nach Hause gehen. Weil dann die Umsetzung dessen, was wir gehört haben, alles nach seiner Absicht. Liebe Geschwister, wenn wir den Frieden Gottes in uns tragen, dann hängt das ein klein wenig zusammen. Dass unserem Gott nichts daneben geht. Auch in unserem persönlichen Leben. Auch wenn wir denken, wir müssen mit dem Kopf durch die Wand und durch Ungehorsam manche Abwege gehen. Über die Abwege holt er uns wieder ein, bringt uns dorthin. Alles zu seiner Absicht. Wäre ein solch schrecklicher, nicht zu Ende denkender Ausgang, wenn das die Rebellion in Ewigkeit andauern würde, seine Absicht? An dieser Stelle könnte man ja eigentlich sich heilen lassen und Abstand nehmen. Von einer solch teuflischen und gotteslästerlichen Lehre, wie sie von der Theologie und von vielen Gelehrten und einfachen Leuten vertreten würde. Welch himmelschreiender Widerspruch! Geht wirklich unserem Gott das meiste seiner Willensentschlüsse daneben, weil das Geschöpf mit seinem eigenen Willen ihm die Rechnung völlig verderben könnte? Kann man denn den Vers in Römer 9 überhaupt anders auslegen und verstehen? Denn wer hat Gottes Absicht widerstanden? Fragt er. Wir reden heute eine Stunde lang über die Absicht Gottes. Und dann sagt Paulus, wer hat denn im ganzen Schöpfungsall dieser Absicht Gottes widerstanden? Wer kann auf die Dauer seinem Willen Widerstand leisten? Da ruft die ganze Christenheit, der Mensch, der nicht gerettet werden will. Obwohl hier im Text der Pharao mit seinem widerspenstigen Programm aufgeführt wird und wie ein Rebell dann mit allen seinem Heer elendiglich im Wasser ersäuft, zeigt uns jedoch einen ganz anderen Tatbestand. Wir könnten auch Nebukadnezar nennen, dieser stolze und hochmütige Fratz. Er spazierte auf seiner erbauten Babel herum und wusste nicht, dass Gott ihm die Krone weggerissen hatte. Ein sehr langes Gericht, beschreibt die Bibel, bis am Ende der Tage, wo die Tage aufhören, weil es auch keine Nacht mehr gibt. Am Ende der Tage liegt er dann zerbrochen und niedergebeugt auf die Knie mit einem aufregenden Bekenntnis. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar. Nebukadnezar, ein Bild für die Finsternis, für den Diabolos. Meine Augen hob ich zum Himmel und mein Verstand kam wieder und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den durch alle Äonen Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrlichkeit und Herrschaft ist und dessen Königreich von Generation zu Generation währt und alle Bewohner der Erde, haben schon 100-mal gelesen. Ja. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen tut er und nach seiner Absicht verfährt er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand. Ach, mal unterstrichen, da gibt es überhaupt niemand mehr. Kein Geschöpf, niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen kann, was machst du eigentlich? Wer sind denn diese Heere des Himmels? Die Himmel der Himmel und all ihr Heer, Milliarden mal Milliarden. Ihre Zahl ist viel größer als die der Menschen in allen Generationen. Ja. Also, mein Herz ist, wenn ich diesen Text betrachte, völlig eins mit dem, was ich euch gerne als Evangelium bezeugen möchte. Wo ist man noch bereit, um des Evangeliums der Herrlichkeit willen, die Schmach des Christus zu tragen? Sind wir es in dem kleinen Bezirk unseres Lebensraumes? Wir werden danach gefragt werden, was aus dem uns anvertrauten und unerschöpflichen Reichtum des Christusgeheimnisses geworden ist. Alles das, was vor den Äonen und Schöpfungen des Universums als göttlicher Vorsatz vorlag, als seine Absicht, sein Plan, der festgelegt war, findet dann später im Zeitlauf eine Erfüllung. Die Erschaffung der Äonen, der Materie, des Raumes sind erfolgt, um einen Schauplatz seinem unbegrenzten und seinem alles durchdringenden Liebesvermögen wegen, deshalb sind sie geworden. Bevor nicht alles bis ins Kleinste hinein bekannt, geplant, durchgerechnet, bilanziert und finanziert war, gab es keine Schöpfung. Alles. Bis ins Kleinste. Auch unser Unheil, unser Falschbenehmen, alles einkalkuliert. Die Gnade bedeckt alles. Die unüberbietbare Größe und Herrlichkeit Gottes, die nicht versiegbaren Kräfte seiner Gottesliebe, macht eine Schöpfung erforderlich, um in ihr darzustellen und ausführen zu können, was er alles vermag. Deshalb gibt es eine Schöpfung der Himmelswelt und der Erde, um damit eine Plattform zu haben, die unerschöpflichen Kräfte seiner Liebe und Gnade darstellen zu können. In seiner geheimnisvollen Einsamkeit, alles in sich selbst zu sein, war es für ihn unerträglich, sich nicht mitteilen oder vervielfältigen zu können. Deshalb war der Bau einer Schöpfung zwingend. Es war unerträglich, weil er seine Liebesglut auch in deinem Herzen, in meinem Herzen zur Entfaltung bringen will. Und konnte nicht allein bleiben. Es war zwingend. Und sie wurde wegen seines Willens und seiner Absicht gemacht. Die ganze Schöpfung. Können wir einmal heute Abend dafür danken? Was wir eigentlich in Gottes Absicht für ein wesenhaftes Teil sind. Wir sind doch nicht das Ganze. Wir sind nur ein schwacher Anbruch. Wenn deshalb werden in die Wesensherrlichkeit Gottes hineingebildet, hineingestaltet. Und das nicht hineingeprügelt, sondern das Evangelium hat eine Kraft, einen Glanz, wo wir jeden Tag neu diese Hoffnung in uns hineinwechseln können und müssen, wenn wir nicht scheitern wollen. Wer weniger als Evangelium bezeugt, hat den Pulsschlag der Liebe Gottes nicht erkannt, sondern er wird zum Verräter des göttlichen Vorsatzes, seines Willens, seiner Gedanken und Absichten. Es muss nichts korrigiert, restauriert oder hinzugefügt, angebaut oder bedauert werden. Wenn wir nur einmal an die Gerichtsstätten des zweiten Todes und des Feuersees mit den Milliarden von Bewohnern darin denken. Manchmal gewinnt man bei den vielen Auslegern des Wortes Gottes den Eindruck, als würde Gott der Unheilsgeschichte immer hinterherlaufen. Nach jeder Aktion und Einbruch der Sünde erfolgt die Reaktion Gottes, zum Beispiel mit Gericht oder dem Kreuz und dem Sühnetod des Gottessohnes. Liebe Geschwister, unser Gott im Himmel, der schaut nie hinterher, sondern er blickt alle Zeitläufe und deren Inhalte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einmal. Bei ihm gibt es kein Werden, kein Nachhererkennen, weil er außerhalb der Zeit alles geordnet, bestimmt und festgelegt hat. In diesem Zeitrahmen der Äonen hat die Geschichte und vor allem auch die Unheilsgeschichte ihren Platz. Hier darf und kann das Geschöpf der Eigenwilligkeit Raum geben und jedem Ungehorsam leben und frönen. Das ist die Ebene der Verantwortlichkeit und Gerichtsbarkeit. Im Plane Gottes ist nicht das Sündenausmaß jedes einzelnen Geschöpfes zuvor bestimmt, sondern zuvor bestimmt ist das alles überbietende Gnadenmaß und die Erbarmen Gottes, die über jedes Sündenmaß triumphieren wird. Liebe Geschwister, mal drüber nachdenken. Ich weiß, die Sätze, die rauschen vorbei. Es wird kaum wenig abgespeichert werden, aber das Wort, wofür wir heute Abend gebetet haben, bleibt energiegeladen in uns. Und wenn wir in großer Not sind, wird der Heilige Geist uns dann erinnern. Der Allerhöchste hat alles zu seiner Absicht gemacht. Ich fasse zusammen. Manchmal hören wir den Ausdruck, es zählt nur, was und wie es im Worte Gottes geschrieben steht. Dabei sieht man gar nicht, wie man Aussagen der Schrift nach der subjektiven Einstellung, wie ich das persönlich sehe, und der vorgefertigten Denkstruktur im Kopf und im Herzen den Text interpretiert und auslegt. Als Gott sich für den Bau der Schöpfung entschlossen hatte, sah er nicht nur die Baugrube und das fertiggestellte Bauwerk, sprich die Himmel und die Erde, sondern vor allem den Abschluss, die Vollendung. Die Frage, die wir uns jetzt noch stellen müssen, ist die, was ist die Zielsetzung einer Schöpfung und was ist die Absicht, ein solch gigantisches Bauwerk überhaupt ins Dasein zu stellen? So sollen, so dürfen, so müssen Söhne Gottes fragen. Und nicht nur, wie sie in den Himmel kommen. Es mögen ja am Anfang für Adam und Eva wenigstens 1000 Jahre paradiesische Zustände in Eden geherrscht haben. Aber danach ging es ja über Mord und Totschlag bis in unsere Zeit hinein diabolisch zu. Bis Milliarden mal Milliarden seiner Geschöpfe ewig und für immer im Feuer landen. Wenn jetzt jemand aufstehen und behaupten würde, dass das der Sinn und Zweck der Schöpfung gewesen wäre und das Geschöpf ja selbst schuld ist an diesem entsetzlichen Zustand, der bete um erleuchtete Augen des Herzens. Wir haben festgestellt, dass bei Gott keine Zeit abläuft, weil er alles, was in der Geschichte existenziell einen Anfang nahm, vorher vor sich hatte. Mein Leben hatte er vor sich und deins auch. Kann es das Frieden geben, einen Blick einmal hinein in seine Absicht, in seine Gedanken? Was wir eigentlich darstellen in dem gesamten Schöpfungshaushalt? Deshalb ist die Herrlichkeit und das Verderben, ist die Unheilsgeschichte und die Heilsgeschichte ein Teil seines vorgefertigten Planes. Für unseren großen Schöpfer Gott und Vater im Himmel können solche Unterstellungen von Seiten der Christenheit nicht zutreffen. Wie sollten wir uns gegenseitig auch zusprechen, ermutigen und unsere Herzen erfüllen lassen von dem Reichtum dieses Evangeliums über die Vorsätze Gottes und seiner allumfassenden Liebesgedanken mit dem, was er erschaffen hat. Wir schließen mit einem bewegenden Gebet eines Mitarbeiters des Apostel Paulus. Kolosser 4,12. Es grüßt euch Epaphras. Einer von euch. Kann das sein? Hier? Einer von euch. Oder gibt es mehrere? Mehrere von euch? Paulus hatte aber in Kolossee nur einen. Einer von euch. Ein Sklave Christi Jesu, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft. Ein Kampf ist das. Damit ihr, jetzt kommt das, damit ihr wie? Damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen möget in allem, was der Wille und die Absicht Gottes sei. Könnten wir diesen Vers einmal auswendig lernen? Übereinstimmend mit unserem Vater erkennen zu können, mein Gott und Vater, ich fange diesen Tag an und weiß nicht, was auf mich zukommt. Du weißt es ja. Du hast alles schon vor dir. Gib mir doch Weisheit, dass ich in der Bindung zu dir bleibe. Deinen Willen, deine Einsicht, deine Absicht zu erkennen und ich gegen dich marschiere. Verstehen wir, wie wichtig ein solcher Text ist? Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, habe herzlich Dank, dass du uns heute Abend in dein Gottes- und Vaterherz hast hineinschauen lassen. Du lässt uns einen Blick tun, der über alles Menschliche und irdische Verstehen hinausgeht. Kein Engel ist gewürdigt, die Liebesglut deiner Barmherzigkeit erkennen zu können. Was mag dich veranlasst haben, die letzten und ungeeignetsten unter allen Geschöpfen solch einen Glanz an Herrlichkeit als Besitz bekannt zu machen? Lieber Vater, wir bleiben starr vor Erstaunen, weil deine Gedanken unser Herz und Leben derart erfüllen, dass wir nur einen Wunsch und ein Verlangen haben, dir ganz und völlig zu gehören. Geh mit uns nach Hause und rede weiter durch die Kraft Heiligen Geistes, durch dein Wort in uns. Begleite uns und bewahre uns und lass uns auch in der kommenden Woche noch deine Gnade und Gegenwart erfahren. Wir danken dir von Herzen. Amen. Ich danke für eure Konzentration.